Der Predigttext für die heutige Predigt steht in Markus 8, die Verse 22 bis Kapitel 9, Vers 1. Und sie kommen nach Bethsaida, und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn: Siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte: Ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Und er schickte ihn nach seinem Haus und sprach: Auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten ihm und sagten: Johannes der Täufer, und andere Elia, andere aber einer der Propheten. Und er fragte sie: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortete und spricht zu ihm: Du bist der Christus. Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemandem über ihn reden sollten. Und er fing an, sie zu lehren: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte: Geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen.
Lasst uns zusammen beten. Danke, großer Gott, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du auch unsere Ohren und unsere Herzen öffnen kannst. Und darum bitten wir dich heute Morgen ganz bewusst. Du siehst unsere zweifelnden Herzen, gib du ihnen Hoffnung. Du siehst unsere ermüdeten Herzen, gib du ja denen Kraft. Du siehst auch die verstockten und verhärteten Herzen und du weißt genau, weshalb das so ist in unserem Innersten, dass wir uns so vielem gegenüber verwehren. Und wir bitten dich, dass du ganz liebevoll, wie du es machst, uns öffnest und uns ein neues Herz schenkst. Wir bitten dich um ja, ein Wort für unser Herz. Amen. Als meine Eltern, mein Papa 1989, meine Mama dann 92, mit ihren Eltern aus der ehemaligen Sowjetunion kamen, nach Deutschland, da hatten sie richtige Erwartungen an Deutschland. Und 2 Dinge, die mein Papa mal so sagte, war so: In Deutschland ist alles sauber. Und die 2. Erwartung war: In Deutschland kann man sich alles kaufen, was man möchte. Es war in deren Kommunismuszeiten anders. Und er kam dann nach Deutschland. Und in gewisser Weise haben sich diese Erwartungen erfüllt, aber er wurde auch enttäuscht. Spätestens da, wo er nicht seine Lieblingsschokolade gefunden hat, die er unbedingt kaufen wollte. Manches von den Erwartungen stimmte und manches nicht. Und manche dieser Erwartungen, sie mussten korrigiert werden. Und heute in der Predigt soll es uns genau darum gehen, welche Erwartungen wir an Jesus haben. Beziehungsweise, was glaube ich, wer Jesus ist? Oder so wie Jesus selber es formuliert: Jesus fragt dich, wer bin ich? Und wir sitzen heute hier und haben diese verschiedensten Erwartungen. Und da ist der eine, der vielleicht ganz neu da ist und fragt sich, wer ist Jesus überhaupt? Und da sind andere, die vielleicht seit Jahrzehnten Jesus hinterhergehen und eine gewisse gefestigte Erwartung davon haben, wer Jesus als Sohn Gottes ist. Und wir fragen uns das und gleichzeitig fragt uns Jesus das, wer bin ich für dich? Und es ist entscheidend, wie wir auf diese Frage antworten. Und genau deswegen wollen wir heute auf das schauen, was Jesus selber dazu sagt. Beziehungsweise was im Markus-Evangelium von Jesus darüber berichtet wird. Und wir haben einen relativ einfachen Weg vor uns. Und das ist so ein Weg, den wir bei uns immer im Hauskreis machen. Und zwar, das ist unser Fahrplan. Wir wollen den Text entdecken. Wir wollen den Text dann zusammen verstehen. Und zuletzt wollen wir den Text anwenden. Also das Eva-Prinzip bietet sich auch gut an für eine eigene Bibellektüre mit Jugendlichen zusammen, als Hauskreis zusammen. Und das wollen wir gemeinsam machen. Also wir starten mit dem Entdecken. Und Paul war so lieb und hat uns sowohl den Predigttext als auch den Kontext vorgelesen. Das heißt, wir hatten vorher diese komische Heilung von den Blinden, diese Doppelheilung. Und wir haben nach unserem Predigttext die Aufforderung, selber unser Kreuz auf sich zu nehmen. Unser Predigttext, das sind die Verse 27 bis 33. Also den schauen wir uns genauer an. Und wir lesen ihn noch einmal. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten ihm und sagten, Johannes der Täufer und andere Elia, andere aber einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet und spricht zu ihm, du bist der Christus. Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemandem über ihn reden sollten. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden, und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Wir entdecken gemeinsam den Text und fragen uns mal einfach mal, wer ist hier dabei? Also wir haben die Jünger mit Jesus und insbesondere Petrus. Wo befinden wir uns? Das ist die Gegend um Caesarea Philippi, also die Dörfer rund um Caesarea Philippi. Und ich durfte dort 2022 einmal sein. Jetzt habe ich irgendwie das Bild. Kommt das später? Oder da ist es. Ja, wunderbar. Es hat geladen. Und es ist eine wunderschöne Ecke. Es ist am Fuße des Hermons und das ist wiederum nicht so wunderschön, weil der Hermon, der äußerste Norden, die Anbetungsstätte der Römer und der Griechen zu dieser Zeit war. Das ist ein hochheiliger Ort an der Quelle des Hermons, am Fuße des Hermons, die Quelle des Jordans, wo diese Szene passiert. Wann, wo befinden wir uns in der ganzen Geschichte? Es tut mir leid, irgendwie bin ich noch nicht ganz in der PowerPoint angekommen. Wo wir uns befinden, können wir jetzt nicht zeitlich hundertprozentig festsagen. Aber was wir bei Markus erleben, wir sind genau in der Mitte des Buches. Wir sind genau dort, wo sich im Markus-Evangelium etwas Großes verändert. Es ist so das Scharnier von einer Tür, beziehungsweise zwischen 2 Türen, oder man kann das mit einem Buch verdeutlichen. Wir haben die eine Hälfte des Buches, Markus 1 bis 8, und dann Markus 9 bis 16, die andere Hälfte. Und unser Text verbindet beides im Markus-Evangelium. Und in beiden Hälften geht es genau darum, einfach die einfache Frage, wer ist Jesus? Und wenn wir den Kontext näher betrachten, haben wir vorher Jesus, der die Wunder tut. Jesus, der über den See geht, der die Winde beherrscht. Spektakulär. Und die zweite Hälfte klingt ganz anders. Es gibt Probleme. Jesus ist auf dem direkten Weg nach Jerusalem, von diesem äußersten Norden an. Jesus ist auf dem direkten Weg zum Kreuz. Es sind 2 Hälften, die unterschiedlich diese Frage beantworten, wer ist Jesus, und doch das Gleiche zusammenhalten. Und das macht unser Text. Wir sind genau in diesem Scharnier vom Markus-Evangelium. Wir fragen uns jetzt, wie funktioniert unser Text? Also was passiert hier eigentlich? Wir sind in einem Dialog Und dieser Dialog funktioniert mit den Jüngern so, also Jesus und die Jünger sprechen miteinander, dass Jesus ihnen erst eine allgemeine Frage stellt, was sagen die Menschen, wer ich bin, aber dann darüber geht zu der persönlichen Frage, was sagt ihr, wer ich bin? Warum diese Frage? Es geht Jesus hierbei nicht um das Allgemeine, was irgendjemand über ihn behauptet, sondern es geht darum, was ganz genau seine Nachfolger, was wir von Jesus halten. Ist Jesus wirklich Gott? Stimmt das, was er sagt? Ist Jesus wirklich mein Retter? Und Petrus sagt in diesem Text ganz deutlich, ja, du bist der Christus. Und dafür kriegt er richtigen Lob? Nein. Er wird getadelt. Jesus redet mit ihm ernstlich zu, dass er mit niemandem darüber reden soll. Also irgendwas hat Petrus verstanden, aber irgendwie auch nicht. Das heißt, Petrus wird hier in unserem Text korrigiert. Petrus ist wieder schnell und nachdem Jesus was mit Offenheit geredet habe, dann kommt er dazu, dass er Jesus tadeln möchte. Und Jesus tadelt ihn zurück und sagt, geh weg hinter mich, Satan. Und das führt uns zu einigen Stolpersteinen. Und das ist, wenn wir im Hauskreis den Text gelesen haben, das ist ganz typisch. Hä, warum? Und dann gibt es verschiedene Fragen. Hä, was heißt eigentlich Christus? Dann sind da andere Stellen, wie zum Beispiel, oder andere Probleme, Stolpersteine. Was ist dieses Geheimhalten im Text? Ich gucke mal kurz, ob das, nee, das kommt noch nicht. Also das, was Jesus einerseits sagt, also die einen sollen das geheim halten, auf der anderen Seite redet er etwas mit Offenheit. Und das nächste ist, warum muss der Menschensohn leiden? Warum ist dieses Leid notwendig? Wir schauen da einmal noch kurz in den Text, um das uns vor Augen zu halten. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden. Er muss verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und dieses Wort redete er mit Offenheit. Das ist ein Stolperstein, den wir haben, zusätzlich zu dem Stolperstein, dass wir uns wahrscheinlich alle fragen, warum wird Petrus Satan genannt? Mit diesem Stolperstein wollen wir uns jetzt beschäftigen, wenn wir den Text verstehen wollen. Und dabei sind wir genauso wie Petrus. Irgendwie haben wir etwas verstanden, aber irgendwie auch nicht. Jesus korrigiert unseren Blick darauf, wer er ist. Also, wir halten zusammen fest, Jesus fragt dich, wer bin ich? Und gleichzeitig frage ich mich, wie Petrus habe ich es verstanden, aber irgendwie auch nicht. Und wir gehen in diese Korrektur mit hinein. Und zwar als erstes wollen wir uns in Petrus hineinversetzen und fragen uns, was heißt Christus? Warum ist Petrus so ordentlich überzeugt davon, Jesus ist der Christus? Im Matthäus-Evangelium kriegt er dafür ein großes Lob. Danach noch ein bisschen anders, aber im Markus haben wir hier diesen Tadel auf dieses Bekenntnis. Christus bedeutet nichts anderes als der Messias. Also Christus ist das griechische Wort für das hebräische Wort Messias, was letztendlich der Gesalbte Gottes heißt. Und gesalbt wurden im Alten Testament die von Gott beauftragten Vermittler der Rettung, des Heils. Da waren die Priester, die in Verbindung zwischen dem Volk und Gott standen, die wurden gesalbt. Da waren Könige, insbesondere König David, davon wissen wir viel, wie er gesalbt wurde, um Gottes Segen zu Gottes Volk zu bringen. Und da waren Propheten, die gesalbt wurden, weil sie Gottes beauftragte Vermittler der Heilsbotschaft waren. Das Problem war, keiner von ihnen konnte Menschen retten. Keiner von ihnen hat sozusagen das Heil wirklich den Menschen gebracht. Und über das ganze Alte Testament steigert sich jetzt diese Erwartung, wer ist dieser Messias? Wer ist dieser wahre Retter, den Gott senden möchte? Den wir in den Propheten finden, den wir bei David schon angekündigt finden, den wir schon in der Urgeschichte angekündigt finden. Wer ist dieser endgültige Retter, der nicht als Priester endgültige Sühnung bringt, als König dieses ewige Königreich und wer als Prophet wirklich das Heil verkündigt. Und viele Propheten prophezeiten diesen Messias, zum Beispiel in Jesaja 61, Vers 1. Einfach nur mal exemplarisch vorgelesen. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, und Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Und es geht so weiter. Dieser Messias ist erwartet. Und genau diese Erwartung hat Petrus. Genau diese Erwartung haben die Menschen vom Alten Testament an, bis Jesus kommt. Sie erwarteten Rettung. Jemanden, der genau diese Befreiung bringt und genau den Sieg bringt bei dem Volk Israel zur Zeit von Jesus dann, den Sieg explizit über die Römer. Petrus hat es nun echt verstanden. Er weiß, Jesus ist dieser Messias. Und es ist grandios, dass er das gesehen hat, durch die erste Hälfte des Markus-Evangeliums. Er ist der versprochene König aus dem Hause Davids. Er ist der Gesalbte Gottes, der genau diese Wunder tut und das Wind und Meer beherrscht. Und dazu denkt er jetzt, erwartet er, Jesus ist jetzt gekommen, um uns endlich von den Römern zu befreien. Jesus ist endlich gekommen, um seine Herrschaft auszurichten, dass wir und ich jetzt, Petrus, darf jetzt als Erster dabei sein, wenn Jesus seine Herrschaft ausrichtet, wenn er jetzt den Weg in die Herrlichkeit geht. Und genau hier stoppt Jesus Petrus. Und das führt uns zu dieser Sache, warum soll Petrus davon nicht erzählen? Ja, weil Petrus es noch nicht ganz verstanden hat. Und wir fragen uns, okay, wie verhält sich das Ganze? Wie können wir uns das vorstellen mit dem nicht verstanden und doch, also etwas verstanden und doch nicht richtig verstanden? Und Markus selber gibt uns dafür ein wunderbares Bild. Und zwar Jesus selber, der vor unserem Text einen Blinden heilt. Und ich wiederhole das einfach nochmal. Da ist dieser Blinde, der nicht sieht. Jesus speit ihm in die Augen oder spuckt ihn in die Augen. Er heilt ihn irgendwie schon, aber irgendwie noch nicht. Das heißt, der Blinde, er sieht etwas. Er sieht Menschen wie Bäume umherwandeln, heißt es so. Das heißt, er hat etwas verstanden, aber noch nicht richtig. Und es braucht diese zweite Heilung, es braucht diese Korrektur. Und genau das erlebt Petrus hier durch Jesus. Und das wollen wir verstehen. In Petrus' Erwartung stand nämlich, der Messias bringt Herrlichkeit ohne Leid. Doch Jesus macht nun klar, nur durch das Leid kommt die Herrlichkeit. Also zu unserem dritten Stolperstein. Warum ist das Leid des Menschensohnes notwendig? Der Menschensohn, der Sohn eines Menschen. Und ich bin dankbar, dass wir vorhin auf Daniel 7 hören konnten, weil es der einzige Text ist, wo der Sohn des Menschen als Titel aufkommt oder ursprünglich aufkommt. Wenn Jesus sich Sohn des Menschen nennt oder Menschensohn nennt, dann spielt er genau auf Daniel 7 die ganze Zeit an. Und das ist eines seiner beliebtesten Selbstbezeichnungen. Ich bin der Sohn des Menschen. Allein dreimal in den Leidensankündigungen haben wir das. Und der Sohn des Menschen muss vieles leiden. Ich lese noch einmal Vers 13 bis 14 aus Daniel 7 vor. Jetzt habe ich mir das, hier ist es. Da heißt es allerdings noch nichts irgendwas vom Leid, sondern da steht: Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn, und ihm wurde gegeben Herrschaft und Ehre und Königtum. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Daniel 7 spricht eindeutig von dieser Herrlichkeit. Ich habe mal ein bisschen meine künstlerischen Fähigkeiten rausgepackt. Es ist nicht mein Können. Aber es spricht eindeutig davon, dass der Sohn des Menschen am Ende diese Herrschaft haben wird. Er wird gekrönt sein mit Ehre, Königtum und Herrschaft. Und bei Daniel 7, und deswegen ist es mal so ein bisschen, wir haben gerade nur den Visionsteil gelesen, der allein schon völlig verrückt ist. Wenn wir bei Daniel 7 weiterlesen, kommt danach eine Deutung, weil Daniel sieht das Ganze und versteht das nicht. Und dann tritt ein Engel zu ihm und sagt, er deutet ihm das Ganze. Diese Deutung ist allerdings genauso kompliziert wie die Vision selber. Aber was wir dabei merken ist, dass während in der Vision dem einen Menschensohn diese Herrschaft gegeben wird, wird am Ende in der Deutung einer ganzen Gruppe, den Heiligen des Höchsten, das Volk Gottes, wird diese Herrschaft gegeben. Und deswegen ist das so ein Verhältnis, okay, der eine hat die Herrschaft als einer für alle und irgendwie alle für einen. Das ist so ein korporatives Ding, sagt man dazu. Ich verstehe es auch nicht immer, aber es ist dieses alle für einen, einer für alle, dass Jesus diese Herrschaft haben wird mit seinem Leib. Und das ist der ganze Punkt von Daniel 7. Aber wenn wir die Deutung lesen, sehen wir, dass vorher einiges passiert. Da ist dieses schreckenerregende Tier, was, ich habe jetzt mal rot angezeichnet, worunter die Heiligen des Höchsten erst leiden, worunter der eine Menschensohn leidet. Dieses vierte Tier wird im Danielbuch später sehr eindeutig mit Antiochos Epiphanes, einem bösen Herrscher vor der Zeit von Jesus, identifiziert. In der Offenbarung wird dieses Tier wiedergenommen und wird mit Nero oder Domitian identifiziert. Mit bösen Herrschern, mit dem Bösen an sich, könnte man sagen. Letztlich mit dem bösen Satan, den antigöttlichen Mächten an sich. Und Daniel 7 berichtet uns davon, wie die Heiligen des Höchsten mit dem Menschensohn zusammen unter diesem Bösen leiden und durch das Leid, erst nur durch das Leid, in die Herrlichkeit gehen. Das ist das ganze Prinzip von Daniel 7. Der Weg geht durch das Leid in die Herrlichkeit. Und das ist so, ich sag mal so, darüber stolper ich, genauso wie Petrus drüber stolpert. Warum ist das so? Aber was Gott an dieser Stelle erstmal klar macht, was Jesus uns erläutert, ist, das ist der Siegesplan Gottes. Durch das Leid wird das Böse besiegt. Und durch das Leid geht der Weg in die Herrlichkeit. Das ist diese Korrektur meines Verständnisses davon, wer Jesus als herrlicher Herrscher ist, wer Jesus der Messias, der Menschensohn wirklich ist. Er besiegt dieses vierte Tier. Er besiegt alle antigöttlichen Mächte. Und das wird deutlich, wenn das dann später heißt, ach, da hatte ich das nochmal, Jesus geht durch das Leid in die Herrlichkeit. Wenn wir nochmal zurück betrachten, dass Jesus der Sohn des Menschen ist, der vieles leiden muss, der verworfen werden muss, der getötet werden muss, der auferstehen wird. Das ist der Siegesplan Christi. Er besiegt das Böse. Jetzt kommt das Besondere daran, warum nicht durch Böses, sondern er besiegt das Böse, indem er das Böse erträgt. Indem er nicht vor dem Bösen kapituliert und das Böse sozusagen auch mit Bösem besiegt, sondern es erträgt bis ins Äußerste. Er führt dieses Böse in Widerspruch, weil dass er nicht unter dem Bösen kaputt geht, sondern ihm die ganze Gewalt und Macht nimmt, indem er das erträgt bis zum Tod am Kreuz. Und Gott ihn dann aus diesem Tod auferweckt. Der Siegesplan Gottes lautet, durch Leiden wird das Böse besiegt und durch das Leid geht der Weg in die Herrlichkeit. Und vielleicht wird mit uns mit diesem Hintergrund deutlicher, weshalb Jesus jetzt Petrus Satan nennt. Und wir sind bei unserem vierten Stolperstein, den wir verstehen wollen. Am Anfang von Jesu Wirken hat Satan Jesus versucht und er hat ihm angeboten, ganz einfach von ihm alle Herrlichkeit und Herrschaft über alle Königreiche der Erde zu erhalten, ganz einfach ohne Leid, indem er einfach den Satan anbetet. Und Jesus hat dieser Versuchung widerstanden. Aber genau auf die gleiche Weise versucht jetzt Petrus Jesus, indem er sagt, nein, du kannst den Weg zur Herrlichkeit ohne Leid gehen. Aber Jesus muss als Gottes Siegesplan festgesetzt den Weg durch das Leid zur Herrlichkeit gehen. Und der Messias, der Retter, geht entgegen der Erwartung von Petrus nicht ohne Kreuz. Und genau aus diesem Grund sagt Jesus, sie sollen es geheim halten. Und deswegen korrigiert er mit dem Tadel. Was haben wir bisher verstanden? Also wir haben entdeckt, wir haben ein paar Stolpersteine erlebt. Wir haben uns mal gewagt, Daniel 7 zu verstehen und sind jetzt wieder hier. Die vier Stolpersteine sind grob abgehandelt. Und ich würde das mal so zusammenfassen. Wer bin ich, fragt Jesus dich und spricht, ich gehe durch das Leid in die wahre Herrlichkeit. Was bedeutet das für uns? Wenn wir jetzt heute diesen Bibeltext lesen, seine Gemeinde sind, Jesu Leib sind. Und um das wirklich anzuwenden zu können, müssen wir in gewisser Weise ein paar kleine Schritte vorher machen, die auch noch so ein bisschen Verstehensaufwand sind. Aber wir müssen verstehen, in welchem Kontext steht unser Text. Wie können wir das, also erstens lesen wir einfach dafür den nächsten Vers. Zweitens wollen wir auf dieses Leid ganz bewusst theologisch schauen. Und drittens wollen wir uns genauso wie Petrus korrigieren lassen. Wenn wir weiterlesen, wie Paulus vorhin auch in der Schriftlesung getan hat, dann fordert Jesus jeden Menschen auf. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Jesus nachzufolgen heißt auch ihm zu folgen in das Leid. Und das ist das, was er Petrus sagt. Er sagte, geh weg, Satan, hinter mich. Petrus, geh hinter mir, Jesus, diesen Weg mit. Es ist die Einladung, die wir bekommen. Und so heißt das eigentlich jetzt, wer bin ich, fragt Jesus dich und spricht, geh mit mir durch das Leid in die Herrlichkeit. Und ich verstehe wirklich Petrus. Ich habe wirklich Schwierigkeiten damit, diesen von Jesus festgelegten Weg für mich zu akzeptieren. Leid ist so fern vermeintlich bei mir in meinem Leben. Jung im Westen des 21. Jahrhunderts bin ich ohne Leid groß geworden. Und so wollen wir, beziehungsweise das zu verstehen, fällt es uns auch nochmal zusätzlich schwer, weil wir dann sehen, okay, Jesus, wir sind ja jetzt auch nochmal nach deinem Sieg am Kreuz. Du bist doch schon ans Kreuz gegangen. Und hier wollen wir das Leiden verstehen und einordnen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Dieses jetzige Zeitalter wird aber, diese gefallene Welt, wird eines Tages enden. Wenn Jesus kommt, und er ist noch nicht gekommen, wenn er Jesus ein zweites Mal kommen wird, dann wird diese Welt, dieses jetzige Zeitalter aufhören. Und Jesus kam gleichzeitig schon einmal. Jesus kam, lebte und starb am Kreuz und er stand vom Tod auf. Und mit ihm beginnt das ewige Zeitalter, mit ihm beginnt Gottes Reich, das Himmelreich. Und jetzt wird vielleicht diese Spannung langsam deutlich, wie wir schon jetzt den Sieg haben von Jesus und gleichzeitig noch nicht vollkommen und befreit sind vom Leid hier in dieser gefallenen Welt. Wir leben in diesem schon jetzt und noch nicht. Man kann das ein bisschen vergleichen damit, als die Alliierten, die NS-Truppen am 6. Juni 1944 in der Normandie besiegten, am D-Day, wo der große Sieg schon errungen wurde. Und jetzt die Zeit dazwischen ist, zwischen dem D-Day mit dem V-Day, mit dem Victory Day, der dann 11 Monate später errungen wurde. Es ist diese Zeit, wo schon jetzt der große Sieg von Christus errungen wurde, über das Böse, über das vierte Tier, über Satan. Und gleichzeitig sind wir noch nicht befreit von dem Leid. Und deswegen erleben wir heute beides. Deswegen erleben wir Leid wie das Kreuz. Und gleichzeitig erleben wir Siege wie die Auferstehung. Und in diesem Leid, in diesem schon jetzt und noch nicht unseres Leidensweges, sehen wir und wird langsam klar, wir gehen auf dem Weg von Jesus. Und jetzt mit diesem biblisch-theologischen Hilfe, die wir haben, wollen wir uns korrigieren lassen. Und so häufig denke ich, weil ich auch so fern von Leid aufwachse oder auch gleichzeitig, wenn Leid da ist, dann wünsche ich mir doch, habe ich diese Erwartung an Jesus, dass ich den Weg ohne Leid gehen kann. Jesus will mir doch ein gutes Leben schenken. Er will mich doch retten aus all meinen Problemen. Und ja, wir sehen es, der Sieg ist auch irgendwo schon da. Wir sind versöhnt mit Gott. Und das ist das Entscheidendste. Es gibt schon jetzt Heilung von Sünde. Es gibt jetzt schon Heilungen. Es gibt jetzt schon Versöhnung. Und es gibt Antworten und einen Sinn des Lebens. Und gleichzeitig ist dieses Leid immer noch da. Und verrückterweise gehört das zum Siegesplan Gottes auch in unserem Leben. Es gehört zum Siegesplan Gottes, dass wir für unseren Glauben leiden. Und es gehört zur Identität des Christseins. Und dieses Leid für unseren Glauben, das geschieht vielfältig. Es ist einerseits die Verfolgung und andererseits die Versuchung, die wir erleben, und drittens vielleicht die Verzweiflungen. Da sind Versuchungen wie Angriffe des Teufels, ein innerlicher Kampf. Und der ist einfach härter, als wenn ich kein Christ wäre. Dann hätte ich diesen Kampf nicht. Ein Kampf gegen unser altes Herz, gegen das, was gegen Gott ist. Und gleichzeitig erleben wir kleine Verfolgungen. Da ist vielleicht die Verachtung unter Freunden, da ist die unfaire Behandlung auf der Arbeit. Und da ist Verzweiflung vielleicht wegen Krankheit. Das Neue Testament, wenn man das gesamt liest mit den Leidensaussagen, ist es voll davon. Wenn Paulus davon erzählt, wie er leidet für den Glauben, dann trennt er auch nicht irgendwie sein Leiden, dass er gesteinigt wird, von dem, dass er eine normale Krankheit hat. Das alles gehört zusammen. Petrus macht an einer einzigen Stelle eine Unterscheidung bezüglich des Leidens. Und zwar sagt, wenn ihr aus eigener Dummheit, aus eigener Sünde leidet, ist das nicht der christliche Weg. Das ist nicht das Leiden wegen Jesus. Aber wir leiden. Es ist schwer, aber genau in diesem Leidensweg wird der Siegesplan Gottes sichtbar. Durch das Leid geht der Weg in die Herrlichkeit. Und ich will, wenn wir jetzt uns korrigieren lassen, unseren Blick korrigieren lassen in dem, was Jesu Nachfolger erleben. Und es ist vielleicht für uns eine große Herausforderung, wenn wir über das Leid und Verfolgung nachdenken, dass wir wirklich kaum Verfolgung in dem Sinne erleben. Und wir sind die Ausnahme. Wir sind die Ausnahme in der gesamten Kirchengeschichte. Wir sind die Ausnahme in der heutigen Kirchengeschichte. Wir haben gerade für den verfolgten Teil von Jesu Leib gebetet. Und das ist so verrückt. Wenn wir jetzt unseren Blick korrigieren lassen und auf die schauen, unsere Glaubensgeschwister, die heute und morgen leiden, da hilft mir, einfach auf die Website von Open Doors zu gehen. Open Doors setzt sich für den verfolgten Teil des Leibes Jesu ein. Und dann gibt es dort an der Seite irgendwie Gesichter der Verfolgung. Und ich lese uns einmal einen kurzen Abschnitt vor von Adel. Adel war Anfang 30, als er Christ wurde. Seine Leidenschaft für Jesus war so groß, dass er immer wieder anderen von ihm erzählte. Auch wenn ein Bekenntnis zum christlichen Glauben in Afghanistan vor allem für Einheimische lebensgefährlich ist. Heimlich leitete er bald 15 christliche Gruppen. Und einer der Teilnehmer namens Feire bat Adel, ihn einmal wöchentlich zu Hause zu besuchen, um mit ihm gemeinsam die Bibel zu studieren und zu beten. Feires Bruder war allerdings ein strenggläubiger Muslim, der die Abwendung vom Islam als todeswürdiges Verbrechen betrachtete. Als er herausfand, dass die beiden zusammen in der Bibel lasen, drohte er Adel mit dem Tod, falls er den Kontakt zu Feire nicht abbreche. Adel berichtete Feire von den Drohungen. Dieser beruhigte ihn. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sein Bruder so etwas tun würde. So setzten sie ihre Treffen fort. Aber eines Abends hörte Feire einen Schuss. Kurz nachdem Adel sein Haus verlassen hatte. Er rannte hinaus und fand Adel so schwer verwundet vor, dass jede Hilfe zu spät kam. Feire konnte sich nur noch um seine Beerdigung kümmern. Nach wenigen Tagen erhielt er einen Brief von seinem Bruder, dem androhte, ihn ebenfalls zu ermorden, falls er weiterhin an Jesus festhalten würde. Feire gelang es, mit seiner Familie in ein anderes Land zu fliehen, um Schutz zu finden. Angesichts dieses Leides wird auch mir und dir wahrscheinlich unwohl. Ich persönlich habe Angst vor so einem Leid. Und als Daniel in Daniel 7 diese Vision von dem Menschensohn und den Tieren sah, dann wurde ihm ängstlich. Und Petrus wollte von Jesus diese Botschaft über das Leid nicht wahrhaben. Wir verstehen das Leid nicht. Wo ist die Herrlichkeit bei der Geschichte von Adel? Aber Jesus hat alles getan, damit wir mehr als diese Angst vor dem Leid sehen können. Erstens hat Jesus heute in unserem Bibeltext erläutert, dass der wahre Weg in die Herrlichkeit durch das Leid geht. Das ist der Siegesplan Gottes, so verrückt wie das auch klingen mag. Und zweitens hat Jesus uns diesen Sieg bewiesen, indem Jesus unschuldig starb, das Böse besiegte und den Tod besiegte, indem er auferweckt wurde. Er hat gewonnen gegen jede antigöttliche Macht. Drittens, und das ist vielleicht das Krasseste, versteht uns nicht nur Jesus in unserem Leid, weil er genau dadurch gegangen ist, sondern wir lernen Jesus kennen und ihn verstehen in dem Leid. Es ist diese tiefe Identifikation mit Jesus, wie es in Philipper 3, Vers 10 steht, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus dem Toten. Die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung als schon jetzt und noch nicht in der Identifikation mit Jesus zusammen. Und viertens gibt uns Jesus seinen Heiligen Geist als Tröster und als Unterpfand dieser Herrlichkeit für diesen riesigen Schatz der Ewigkeit, der auf uns wartet. Und so ist Paulus, und wir wollen genau diese Worte zuletzt hören, dazu gekommen in Römer 8, Vers 16 bis 18. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und mit dieser Gewissheit können wir auf Jesus antworten, wenn er spricht: Wer bin ich? Fragt Jesus dich und spricht: Geh mit mir durch das Leid in die wahre Herrlichkeit. Wir wollen mit einem Gebet und dann mit einem Lied darauf antworten. Jesus, dieses Leid, das wir persönlich erleben, ob Verfolgung, Versuchung oder Verzweiflung durch Krankheit und Schmerzen, die da sind, in diesem Leid stehen wir und wir verstehen es nicht. Danke, dass du unseren Blick darauf korrigierst, dass du es nicht kleinredest, dieses Leid, sondern zeigst, wie es dein Weg ist. Danke, dass wir tief verbunden sind mit dir, gerade für denjenigen, der gerade leidet, für diejenigen, die in deinem Leib leiden und wir leiden mit ihnen. Jesus, richte unseren Blick darauf, auf dich, dass wir in dieser Gemeinschaft mit deinem Leiden die Kraft einer Auferstehung sehen. Führe du uns durch das Leid in dieser Zeit in deine wahre Herrlichkeit. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und Jesus spricht: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen.